sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, zu Beginn habe ich gesprochen von dem Graf Zinzendorf. Graf Zinzendorf war ein Reichsgraf, eine ganz wichtige Persönlichkeit, damals vor annähernd 300 Jahren. Er wurde geboren und als er geboren wurde, da hat niemand daran gedacht, dass er mal ein ganz wichtiger Kirchenvater für die protestantische Kirche in Deutschland werden würde, ja weltweit von Bedeutung werden würde. Eigentlich war ihm eine Karriere als Jurist und Offizier vorherbestimmt, so wie das in seiner Familie üblich war. Aber wir wissen, dass er dann durch die Erkenntnis des Heiligen Geistes Jesus Christus als seinen Herrn erkennen durfte und dass er dann sein Leben ganz in den Dienst Gottes gestellt hat, mit allen Höhen und auch mit allen Tiefen. Und auf seinem Gut in Herrenhut hatte er Glaubensflüchtlingen Zuflucht gewährt. Die haben sich dort versammelt, haben im Wort studiert und die wollten immer tiefer hineinkommen. Und eines Tages kommt es dazu, dass Zinzendorf mit den Seinen etwas Neues erfindet, dass etwas Neues tut. Und zwar gibt er für jeden Tag ein Bibelwort als Losung heraus. Wir müssen wissen, früher war das üblich beim Militär und das Militär kannte er gut über seine Familie, weil es da viele Offiziere, Generäle gegeben hatte. Bei dem Militär war es früher üblich, dass da die Soldaten von den Offizieren ein Losungswort bekamen. Das war dann nicht so wie heute, nicht, dass man Uniformen hatte oder irgendwelche Dienstausweise oder irgendwelche Scans, wo man dann Eintritt in Kasernen bekommt. Nein, damals in der Zeit war es so, man bekam ein Losungswort. Das hieß dann vielleicht gelbe Kuh. Und das mussten sich dann die Soldaten für einen Tag oder für eine Woche behalten. Und das galt dann für sie zum Beispiel, wenn sie die Kaserne betreten wollten. So einer Garnison, dann sagten die zum Wachposten gelbe Kuh und dann durften die eintreten. Und wenn sie das nicht kannten, dann durften sie nicht rein. Noch entscheidender war das im Krieg, wenn die Schlachten tobten und man wusste nicht, wer ist denn Freund und Feind. Wer die richtige Losung hatte, der konnte überleben. Wer aber das Losungswort nicht kannte, der wurde zum Teil direkt erschossen, weil man wusste, der gehört nicht zu uns. Deshalb war es für die Soldaten der damaligen Zeit überlebensnotwendig, die Losungen in- und auswendig zu können, die wirklich im Herzen zu tragen, die in jeder Situation bereit zu haben, damit man immer wieder darauf zurückgreifen konnte. So ist das auch mit dem Wort Gottes, was uns geschenkt ist. Das ist auch so eine Losung. Und es ist ja so, dass wir nicht nur für jeden Tag, für jeden Monat, für jede Woche, sondern für jedes Jahr eine Losung haben. Und diese Losung, die uns geschenkt ist für das Jahr 2010, diese Losung ist heute der Predigttext. Wir wollen hören Johannes 14, Vers 1. Unser Herr und Gott in Jesus Christus sagt uns dafür dieses Jahr 2010, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr, Lob, Ehre und Preis sei dir für dieses wunderbare Wort, das du uns schenkst für dieses Jahr, auf das es mit uns geht, und wir davon ganz viel Segen bekommen. Herr, wir wollen uns jetzt mit diesem Wort beschäftigen, in dieser Predigt. Wir wollen schauen, was du uns durch dieses Wort zu sagen hast. Wir wollen dich bitten, dass du uns selber dieses dein Wort öffnen wollest, Herr. Das kann nur geschehen, wenn du uns deinen guten Geist für diese Predigt schenkst, für das Reden und Hören. Und darum wollen wir dich inständig bitten, segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. So lautet die Jahreslosung. Als ich darüber nachgedacht habe in den letzten Tagen, da sind mir mehrere Dinge klar geworden, was diese Jahreslosung mir sagt. Ich möchte Ihnen diese Dinge weitergeben. Erstens, die Jahreslosung bereitet dich auf schwere Zeiten vor. Zweitens, die Jahreslosung fragt dich nach deinem tiefsten Inneren. Und drittens, die Jahreslosung ruft dich zum Glauben an Jesus. Das Erste, die Jahreslosung bereitet dich auf schwere Zeiten vor. Als Jesus hier zu seinen Jüngern spricht, da bereitet er sie eben auf schwere Zeiten vor. Dieser Vers, Johannes 14, Vers 1, ist Teil der Abschiedsreden Jesu, so nennen die Theologen diesen Abschnitt im Johannesevangelium, Kapitel 13 bis 16 im Johannesevangelium. Es sind die Abschiedsreden, wo Jesus weiß um das, was kommen wird, um das Schwere für die Jünger, wenn er verhaftet wird, wenn er gekreuzigt wird und wenn er einst nicht mehr da ist, wenn die erste Gemeinde sich gründen wird mit all den Problemen, und er bereitet sie vor. Er bereitet sie vor für die Momente, in denen sie denken werden, jetzt ist alles aus. Er bereitet sie vor für die Tage, da sie von Furcht und Angst beherrscht sein werden. Er bereitet sie vor für die Situationen, an denen sie an ihm, dem Heiland und an seinen Worten zweifeln werden. Darauf bereitet der Herr seinen Nachfolger, die Jünger, vor, damals vor 2000 Jahren. Und er sagt ihnen, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Dieses Erschrecken, was hier steht, ist eigentlich viel zu milde wiedergegeben in der Lutherbibel. Wenn man das griechische Wort für Erschrecken, Tarasso, wirklich wörtlich übersetzt, dann heißt es, eine tiefe innere Erschütterung erfahren. Eine tiefe innere Erschütterung erfahren. Man könnte es besser übersetzen, euer Herz erfahre keine tiefe innere Erschütterung. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Jesus möchte nicht, dass seine Jünger tiefe innere Erschütterungen erfahren. Und damit sie davor gefeit sind, vor diesen Erschütterungen, die kommen, die aber nicht bis in ihr Innerstes dringen sollen, darum sagt er ihnen, glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist nun fast 2000 Jahre her. Und wenn wir dann die Bibel lesen, wie es weitergegangen ist nach diesem Moment, wo Jesus das seinen Jüngern zugesprochen hat, dann wissen wir, wie das genau den Jüngern geholfen hat in den tiefen Erschütterungen, die sie erfahren haben. Dass sie an Gott geglaubt haben und an Jesus, dass ihnen dann geholfen wurde. Nun spricht Gott durch dieses Wort erneut, auch zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern. Weltweit, aber heute Morgen eben auch zu seinen Nachfolgern und Nachfolgerinnen hier in Bremen. Er bereitet sie, er bereitet mich und sie und euch eben auf schwere Zeiten vor, die da kommen. Um jetzt nicht missverstanden zu werden, ich habe jetzt hier nicht ein Orakel erstellt für das Jahr 2010, wie das bei dir und Ihnen wird. Das kann ich nicht. Das kann sein, das wird für Sie das allerbeste Jahr und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Aber das, was ich weiß, ist, das sagt mir die Bibel, dass es in jedem Leben unterschiedliche Zeiten gibt. Zeiten des Lachens, des Frohseins, des Geborenwerdens, des Starkseins, des Aufbauens. Und es gibt die Zeiten der Zerstörung, der Niederlagen, des Sterbens und der Depression. In allen Zeiten, in allen Leben gibt es unterschiedliche Zeiten. Sie müssen nur Prediger 3 durchlesen und verstehen, was da gesagt ist. Und dann werden Sie dem zustimmen und ich denke, die Lebensweiseren unter uns, die Älteren, die können das aus ihrem eigenen Leben bezeugen. Bei all dem vielen Guten, was sie aus Gottes Gnade erleben durften, gab es da immer auch die schweren Zeiten. Und genau auf diese schweren Zeiten bereitet uns die Jahreslosung vor. Nicht wissend, ob die 2010 kommen oder nicht, aber wenn sie kommen sollten, ist uns eine Hilfe gegeben. Glaubt an Gott. Glaubt an Jesus. bewusste Zeit. Das ist ähnlich wie mit dem Verbandskoffer in eurem Auto. Wenn ihr in den Urlaub fahrt oder auch wenn ihr zum Supermarkt fahrt, dann nehmt ihr den automatisch mit. Unser Gesetzgeber schreibt das sogar vor. Damit man gewappnet ist, wenn dann was passiert, wenn dann ein Unfall geschieht oder wenn man eine Verletzung erfährt. Wenn man sie nicht braucht, umso besser, aber man hat diesen Verbandskoffer im Gepäck. Genauso ist das mit dem Glauben an Gott, mit dem Glauben an Jesus Christus. Wenn man den immer dabei hat, dann ist man gefeit, dann ist man gerüstet für die Verletzungen, für die Niederschläge des Lebens, die manchmal ganz ins tiefste Innere gehen können, wenn man Jesus nicht hat. Die manchmal so tief gehen können, wenn man Jesus nicht hat, dass so ein ganzes Leben zerstört wird. Wenn das tiefste Innere nicht Jesus ist, dann muss man befürchten, dass wenn dann diese Stürme des Lebens kommen, wenn dann die Schrecken kommen, dass dann so ein Lebenshaus einstürzen kann. Wir wissen das aus der Bergpredigt Matthäus 7, wo Jesus sagt, der, der seine Rede hört und glaubt dieser Rede und richtet sich danach, der ist wie jemand, der sein Haus auf festen Grund baut. Wenn dann die Stürme kommen und wackeln an den Mauern, dann steht das Fundament, das tiefste Innere ist in Ordnung. Oder aber jemand ist, der sein Haus auf Sand baut. Er wird erleben, wenn die Stürme kommen, dass das Haus einbricht, eben weil es nicht auf festem Fundament gegründet ist. Darauf bereitet uns Jesus vor, dass Stürme kommen, dass es schwer werden kann. Aber er gibt uns auch die Hilfe für diese Zeiten, dass er sagt, nun nehmt das mit, was euch festes Fundament geben kann. Gott. Jesus. Ein zweites tut die Jahreslosung, neben dem, dass sie uns darauf vorbereitet, dass schwere Zeiten kommen. Die Jahreslosung fragt dich nach deinem tiefsten Inneren, fragt dich nach dem Fundament. Hier heißt es, euer Herz erschrecke nicht. Wenn die Bibel von Herz spricht, so tut sie das in zweifacher Weise. In den wenigsten Fällen meint sie das Organ, also das, was wir haben, was das Blut in unsere Adern pumpt, was mit das wichtigste Organ ist, was wir als Menschen haben. Das ist hier nicht gemeint und ist an den meisten Stellen der Bibel nicht gemeint. Fast immer, so auch hier, steht Herz, Kardia heißt das im Griechischen, für das, was den Menschen ausmacht, was den Menschen bestimmt. So ist etwa gemeint, 1. Samuel 16 war vor einigen Jahren mal Jahreslosung. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Siehst du darum, dass Gott irgendwie ein Arzt wird, der da in unser Herz hineinguckt und sich mit dem Organ beschäftigt? Nein, er guckt auf unser Innerstes, das, was uns bestimmt, das, was uns ausmacht, das ist mit Herz gemeint. Oder Jesus sagt in diesem Zusammenhang mal in Bezug auf dem Herz in der Bergpredigt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Luther nimmt das auf und sagt im großen Katechismus, worauf du dein Herz hängst und verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Da können wir gut gucken, wo unser Herz ist, wo unser Fundament des Lebens ist, was das Innerste ist, was mich ausmacht und ihn zerprüfen. 2009 liegt zurück. Da haben wir zwei dramatische Ereignisse erfahren und erlebt von Menschen, deren Innerstes in letzter Konsequenz nicht Jesus war, sondern etwas anderes. Da war einmal Robert Enkel, dieser Supersportler, der beste Torwart, den wir hatten. Aber weil ihm sein Torwartsein viel mehr als alles andere bedeutet hatte, konnte ihn seine Krankheit, die Depression packen und da hat er sich vor den Zug gestürzt. Da war Fußballspielen, Torwart sein in der Nationalmannschaft, nicht? Der Gott, das war sein Herz, da hing er dran, das hat ihn ausgemacht. Oder denken wir an den Unternehmer Merkel, der so große Milliarden aufgehäuft hatte, großen Unternehmen vorstand und der sich dann verspekuliert hatte, der immer noch mehr hatte, als wir alle je zusammen haben werden. Aber dieser Verlust seines Geldes, dass er sich so verspekuliert hatte, das führt ihn in solche Krise, dass er sich auch vor den Zug stürzt. Da hat sein Herz dran gehangen. Das war sein Gott, das war sein tiefstes Innerstes. Das Geld. Das tiefste Innere kann ganz unterschiedlich sein. Das kannst du selber sein. Es kann deine Familie sein, deine Frau, dein Kind, dein Wohlergehen, deine Leistungsfähigkeit, deine Intelligenz, deine Arbeit, deine Gesundheit, dein Sport, dein Reichtum und manchmal ist es eine Mischung aus mehreren Dingen zusammen. Ich darf dir eins sagen, wenn dein Innerstes, dein Herz nicht bestimmt ist von Jesus, wenn das nicht dein Schatz ist, dann musst du mit einem rechnen. Wenn dann die Stürme des Lebens kommen, dann wird der Schrecken so groß sein, dass dein Lebensgebäude eventuell einstürzt. Egal wie stark und gut du in dem bist oder was du hast, was dich trägt. Dann wird die Welt dir immer Angst machen können. Und dann wirst du den Schrecken letzter Konsequenz nicht zu entgegenstellen haben. Jesus endet seine Abschiedsreden im 16. Kapitel mit dem Vers: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Seht ihr, so ist das, wenn Jesus mein tiefstes Innerstes ist. Dann kann da kommen, was da will. Wir haben das eben im Römerbrief gelesen. Hohes, tiefes, gewaltiges, irgendetwas. Aber in letzter Konsequenz ist unser Fundament unerschütterlich. Er will auch etwas tun, wenn das Fundament der Gott, der Herr dieser Welt ist. Aber wenn dieses Fundament, dieses tiefste Innere, unser Herz nicht Jesus ist, dann hat der Widersacher leichtes Spiel mit uns. Da kann er uns nämlich schnell die Dinge nehmen. An Jesus hat der Widersacher keine Macht, aber an allen anderen Dingen. Deshalb sollen die uns prüfen von der Jahreslosung immer wieder neu her. Wo hängt denn unser Herz? Wo ist unser Schatz? Was ist unser tiefstes Innerstes? Ich habe da so nachgedacht über mein Leben. Ich bin jetzt 42, stehe so vermeintlich in der Mitte des Lebens. Kann sein, dass 2010 mein letztes Jahr ist, dann bin ich gar nicht in der Mitte des Lebens, sondern dann mache ich gerade Endspurt hier durch. Aber wenn ich 84 werden sollte, so gute durchschnittliche Lebenserwartung, dann ist es so Mitte des Lebens. Dann weiß ich eins, alles was jetzt kommt, das nimmt so ein bisschen ab, nicht? Die körperliche Leistungsfähigkeit, also so richtig wie beim Bankdrücken, so wie ich das so gerne mag, nicht da die 140 Kilo wegstemmen, das wird bald nicht mehr sein. Und auch so zwei Kisten Bier eben mal aus dem Auto schleppen, auch nicht mehr. Auch hier oben, die Intelligenz wird dann weniger, wenn ich daran denke, dass ich vielleicht eines Tages dement werde. Dass ich vielleicht mal meinen eigenen Namen nicht mehr kenne, irgendwo in einem Pflegeheim lebe. Ja, was ist denn dann? Da kann ich mir nichts mehr einbilden darauf. Gutes Abitur, tolles Studium, Hauptpastor St. Martini, nicht? Und auch meine Frau, so wunderbar das ist, mit der Familie. Vielleicht sterben die ja vor mir. Seht ihr, egal, alles, was mich als Mensch hier irdisch ausmacht, das kann ganz schnell weg sein. Da ist ja nichts mehr. Aber wenn ich Jesus habe, bitte, was soll mir da noch passieren? Selbst wenn ich dann da eins im Pflegeheim liege, wenn nichts mehr ist, dann ist das Wichtigste immer noch da. Der Herr, Jesus Christus, das tiefste Innere. Dann kann mir in letzter Konsequenz nichts passieren. Nicht, dass ich mir das wünsche, so ein Leben. Aber dann bin ich auch in den tiefsten Tiefen gehalten und getragen von einem Fundament, das nicht wackelt und das nicht einstürzt. Aber wenn ich das nicht habe, dann bin ich früher oder später immer verloren in diesem Leben. Und das möchte unser Gott und Herr nicht. Deshalb fragt er uns nach dem, wo unser Herz hängt. Was ist unser tiefstes Innerstes? Das fragt er dich heute zu Beginn dieses Jahres 2010. Was ist dein tiefstes Innerstes? Was ist dein Schatz, an dem du hängst? Und er lädt dich ein zu einem Leben, in dem er dein Herz, dein tiefstes Innerstes bestimmt. Weshalb? Weil es dir dann besser geht. Und so ruft uns, damit kommen wir zum dritten, so ruft uns die Jahreslosung zum Glauben an Jesus auf. Es ist der Wille Gottes, es ist der Wille von Jesus, dass dein tiefstes Innerstes, dass dein Herz nicht erschüttert werden soll. Denn wir haben einen Gott, der ein liebender Vater zu uns ist, der genauso wenig, wie ich das für meine Tochter will, für seine Kinder es will, dass die im tiefsten Innern erschüttert werden. Aber wenn die ihr Lebenshaus falsch aufbauen, das weiß Gott besser als jeder andere, dann wird es immer wieder dazu kommen, dass sie im tiefsten Inneren erschüttert werden. Und davor will er sie warnen. Und deshalb sagt er das, mach das nicht, sondern glaubt an Gott und glaubt an mich, so sagt Jesus. Wenn wir Jesus haben, dann werden wir im tiefsten Inneren nicht erschüttert werden. Und dann wird sich unser Herz nicht erschrecken. Aber dazu brauchen wir Gott als Fundament. Und Gott als Fundament kriegen wir, wenn wir Jesus haben. Das ist hier in der Jahreslosung eindeutig, diese christologische Gleichsetzung, Gott und Jesus. Jesus ist Gott. Und nur wer Jesus hat, hat Gott zum Fundament. Es reicht nicht, irgendwie zu sagen, ja, ich glaube ja an den lieben Gott. Aber Jesus kenne ich nicht. Vier Verse weiter heißt es im Johannesevangelium, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Gott zum Fundament meines Lebens zu haben, bekomme ich nur dann, wenn ich an Jesus glaube. Dazu lädt Gott dich ein, lädt der Herr dich selber ein, an ihn zu glauben. Denn dann, das darf ich dir verheißen, wenn du Jesus als Fundament, wenn du Gott als Basis deines Lebens hast, als tiefstes Innerstes, kann dir nichts geschehen. Nicht im Leben und auch nicht im Sterben. Ich habe jetzt über YouTube, über Internet, einige Neujahrsansprachen von Ministerpräsidenten und unserer Bundeskanzlerin gehört, die wie jedes Jahr zu Anfang des neuen Jahres gesprochen werden. Und es ist erschreckend, was da passiert. Ich halte viel von unseren Politikern, wenn die ihr normales Tagesgeschäft machen, wenn die das normale öffentliche Leben ordnen. Aber wenn die anfangen, über Zukunft zu spekulieren, und wenn es dann irgendwann heißt in diesen Neujahrsansprachen, Kopf hoch, es wird schon, dann muss ich sagen, das sollten Sie mal denen überlassen, die wirklich eine Perspektive zu geben haben. Kopf hoch, es wird schon, gilt nämlich nur für diejenigen, die Jesus Christus haben. Wenn ich das ohne Jesus Christus sage, wird das grausames, inhaltsleeres Geschwafel. Aber wenn ich Jesus habe, dann darf ich wissen, dass ich getragen bin, selbst in den schwersten Situationen meines Lebens, selbst in die allertiefsten äußeren Erschütterungen kommen, da bin ich trotzdem in ihn gefasst. Ich habe mir überlegt, wie kann ich Ihnen und euch das noch einmal deutlich machen, was das bedeutet, dass wenn man Jesus als tiefstes Innerstes hat, wenn Gott selber das Herz ist, wenn das einem bestimmt, was kann das für ein Leben sein? Und der Herr hat mir eine Geschichte geschenkt, die möchte ich zum Ende dieser Predigt sagen, damit ihr das vor Augen habt, was es bedeutet, dass man an Gott, an Jesus glaubt und dann vor den Schrecken dieser Welt keine Angst mehr zu haben braucht. Es ist die Geschichte von Christen aus dem Dritten Reich, die Sie, denke ich, alle kennen, von der Familie Scholl. Geschwister Scholl haben in den 40er Jahren angefangen zu erkennen, dass dieser ganze Nationalsozialismus und der Krieg falsch ist und dass das das deutsche Volk in den Untergang, dass das die ganze Europa in den Untergang führt. Die Geschwister Scholl gehen hin und verteilen Flugblätter, die dagegen protestieren, gerade aufgrund ihres christlichen Glaubens. Und sie werden verraten, sie werden verhaftet und sie werden verhört und sie werden verurteilt. Zwei der Geschwister Scholl haben ihr Todesurteil erfahren. Und die Mutter von den beiden besucht sie ein letztes Mal im Gefängnis. Eine der Schwestern, die es überlebt hat, berichtet von der letzten Begegnung zwischen der Mutter Scholl mit Sophie Scholl, eine junge Frau von 21 Jahren. Die Mutter Scholl kommt durch eine wunderbare Führung noch einmal in das Gefängnis, in den Besucherraum, und dann wird Sophie Scholl zu ihrer Mutter geführt. Mutter ist natürlich voller Sorge, voller Kummer. Sie weiß, dass ihr das Wertvollste, was sie hier auf Erden hat, genommen wird. Ihre Tochter. Da steht man da vor einem 21-jährigen Mädchen, einer jungen Frau. Man weiß, die wird hingerichtet, man wird ihr den Kopf abschlagen. Und das ist diese 21-jährige Frau. Diese Frau weiß um die Angst, die die Mutter hat. Die wussten um das, was sie beide jetzt betrifft. Und die Schwester schildert dieses Gespräch in eindrücklichen Worten, was da geschehen ist, wie sie sich unterhalten. Und dann endet dieses Gespräch und dann sagt die Mutter, nun Sophie, wirst du nicht mehr durch diese Tür hineinkommen. Darauf entgegnet die Tochter Sophie, ach Mutter, die paar Jährchen. Sagt die Mutter, gell Sophie, Jesus. Darauf entgegnet die Sophie, ja Mutter, aber du auch. Dann so schreibt die Schwester, dann ging sie furchtlos, gelassen, mit einem unaufhörlichen Lächeln im Gesicht in den Tod. Gell Sophie, Jesus. Wo nichts mehr war, wo eigentlich die totale zwischenmenschliche Katastrophe ist. Schlimmer, als wir es uns wirklich vorstellen können. Wo wirklich tiefste Angriffe sind. Da haben diese beiden Frauen einen Halt. Jesus. Und das Furchtbare, was kommt, gehen sie mit der Gewissheit, dass der Traggrund ist, der über diese menschliche Katastrophe hinausgeht. Jesus. Dass das wirklich gelebt und erfahrbar. Dass Menschen selbst vor dem Furchtbarsten gefeit sind und nicht erschrecken. Das, was der Familie Scholz widerfahren durfte im Glauben, das dürfen wir auch erfahren, wenn wir an Jesus glauben. Wenn wir ihn als unser tiefstes Innerstes haben, dann können wir ganz getrost in dieses Jahr 2010 gehen. Dann werden wir auch dieses Jahr 2010 bestehen, ganz gleich, was da kommen wird. Und es wird uns in letzter Konsequenz nicht erschrecken können, weil er da ist, Jesus. Und deshalb rufe ich euch zum Ende dieser Predigt noch einmal die Jahreslosung zu, die für euch gelten soll in diesem Jahr. Unser Herr Jesus Christus sagt euch, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an Jesus. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.